Da gibt es Leute, die reden was von Respekt und Wertschätzung, aber die verhalten sich, da denkst du dir, ja okay, aber dein Verhalten passt jetzt nicht ganz dazu, zu dem, was du gerade sagst. Und Menschen machen Fehler, das ist halt so. Dann weiß der Mitarbeitende schon, dass er einen Fehler gemacht hat, und dann hauen da Leute immer noch drauf. Und das war furchtbar. Also es war auch eine ganz furchtbare Momente für mich, dann sowas gespiegelt zu bekommen. Ne? Wenn du das dann so realisierst, wie gehst du eigentlich mit Leuten um? Was machst du da eigentlich? Weil zu Hause war ich ja auch nicht so. Ich habe ja meine Kinder auch nicht so behandelt.
Herzlich willkommen zum Top-Arbeitgeber-Podcast, eine weitere Folge rund um das Thema Personal und Führung. Und heute haben wir eine Person, wie es nur wenige in diesem Level gibt, die über Führung sprechen können. Und das nicht aus der Theorie, sondern aus der Praxis. Dennis Altekin mir gegenüber. Dennis, schön, dass du hier in Hamburg bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Felix.
Du hast eine super spannende Geschichte, wo wir heute ein bisschen reingehen wollen. Das erste Mal, wo ich von dir einen Vortrag gehört habe, hat mich eins beeindruckt, dass du zum unbeliebtesten Schiedsrichter der Bundesliga gewählt wurdest. Viele kennen dich aus dem Fußball. Und das war erstmal das Interessante, aber das, was mich viel mehr beeindruckt hat, ist die Transformation dahinter. Ich weiß nicht, 3-4 Jahre später waren es, glaube ich, dann zu Deutschlands besten Schiedsrichter gewählt. Und ich stelle mir das generell, da habe ich nachher so ein paar Fragen, so im Fußball, da geht es ja um ein paar Euro. Ja. Da ist einiges an Druck dahinter. Aber das war erstmal für eine spannende Story. Bevor wir da gleich reingehen, vielleicht noch ein bisschen davor. War Schiedsrichter zu werden schon immer so dein Traum?
Gar nicht. Also ich glaube, man fängt, also es gibt ganz wenige Menschen, die, glaube ich, anfangen und sagen, ich will Schiedsrichter werden, aber die gibt es tatsächlich. Es gibt junge Menschen, die mich anschreiben und sagen, ey, cool, du hast mich inspiriert. Also teilweise wirklich 8-, 9-, 10-jährige Kinder, die dann sagen, ey, ich würde gerne Schiedsrichter werden.
Echt?
Ach, was soll ich machen? Ja. Also ich habe ganz klassisch Fußball gespielt. Ich habe eine große Leidenschaft für Fußball gehabt, war selber jahrelang, in 14 Jahren habe ich selber gespielt als Verteidiger, habe alles umgegrätscht, was ging. Ja.
Innenverteidiger, oder?
Ja, ja, Innenverteidiger, ja. Alles umgehauen.
Größer ist ja.
Genau, und dann habe ich gemerkt, ich kann die Fußballregeln nicht. Also wenn du da so spielst und dann gibt es Entscheidungen, dann denkst du dir, was ist denn das? Was macht der da? Und dann kriegst du im Nachgang mit, das war richtig, was er gemacht hat, also der Schiedsrichter, und ich habe aber die Regel nicht gewusst, und da gab es halt einen Schiedsrichterkurs, und dann dachte ich mir, da machst du mal mit, und dann sind wir da mit ein paar Freunden hin, und ich bin dann quasi positiv hängen geblieben, habe dann weitergemacht, und dann hat der Weg eben irgendwann in die Bundesliga geführt.
Ja, das, und ich finde, das vergisst man mal so, wie viele Bundesliga-Schiedsrichter gab es? Es gab über 20?
Also 24.
24, und wie viele Schiedsrichter gab es denn zusammen?
Also in meiner Zeit gab es 80.000 Schiedsrichter,
ja.
Und einer davon war ich dann irgendwann. Und jetzt sind wir so 45.000 Schiedsrichter. Also Fachkräftemangel haben wir auch.
Habt ihr auch.
Okay. Es war ganz massiv.
Sehr cool. Und jetzt geht's rein in Sport. Dann lass uns mal die Zeit reingehen. Wie kam das damals, oder wie fühlt sich, also du hast den Sprung dann geschafft als Bundesliga-Schiedsrichter, was erstmal was sehr Beeindruckendes ist. Hat sich wahrscheinlich beeindruckend erstmal gut angefühlt, oder?
Ja klar, also du kommst dahin, hast alles dafür getan, jahrelang, das ist ja ein Weg, also es ist ja nicht so, dass du anfängst und nach 2 Jahren bist du plötzlich, wachst du auf und bist in der Bundesliga, sondern wir werden ja jede Woche bewertet, viele Trainingseinheiten, ganz viel Herzblut, Leidenschaft, ganz viel Einsatz im Dunkeln sozusagen, wo kein Mensch sieht, was du da machst. Und nach 13, 14 Jahren war es dann für mich dann endlich so weit, gesagt, jetzt bin ich im Lizenzfußballbereich, jetzt geht's endlich los. Und dann kommst du da natürlich voll motiviert in so eine Liga rein, denkst, du musst jetzt noch mehr machen, also fachlich, noch mehr Fachkompetenz, noch mehr Laufen, noch mehr Fitness, noch mehr Regeln lernen. Ja, dann habe ich gemerkt, dass am Ende des Tages diese Fachkompetenz alleine halt nicht ausreicht. Und das war dann eben diese Wahl 2011 zum unbeliebtesten oder zum schlechtesten Schiedsrichter durch die Spieler auch noch. Also das macht ja dann schon was mit einem.
Das ist ein radikal ehrliches Feedback.
Ja, das ist genau. Also das ist ja wie wenn du, also je größer das Unternehmen, desto mehr Mitarbeiterbefragungen gibt es ja.
Ja.
Und wenn am Ende so eine Mitarbeiterbefragung rauskommt, dass man nicht ganz so gut ist,
ja,
oder ziemlich bescheiden unterwegs ist, dann dann führt das schon zu einer Thematik, wo du dann anfängst zu überlegen, okay, also bei mir war es so, ich suche generell immer erstmal den Grund bei mir. Also immer diese zentrale Frage, was ist mein Beitrag, dass Menschen so über mich denken? Egal, wie oft ich richtig liege auf dem Platz, oder daneben liege. Und ganz viele Leute, wenn sie richtig liegen, denken sich, die anderen sind bescheuert. Also ich habe ja richtig entschieden. Aber es muss ja trotzdem, also wenn ich richtig entscheide und Leute reagieren negativ, dann mache ich mir trotzdem Gedanken, warum reagieren die so? Also irgendwas muss die ja...
War das schon davor so oder war das ein Teil der Entwicklung?
Das war ein Teil der Entwicklung tatsächlich. Also in den jüngeren Jahren war es eher so, ich war eher getrieben vom Perfektionismus, höher, weiter, schneller und wenig Fokus auf die Menschen, sondern viel mehr auf eigene Bedürfnisse, auf Kennzahlen, auf Bewertungen, damit ich noch, also habe ich eine gute Note bekommen.
Wird man eigentlich auch so trainiert, aber ja, wenn du ja, dieses Feedback
ja, genau,
bekommst,
ja, genau,
oder keinen Mentor hast, der das begleitet.
Genau. Ja. Es ist natürlich so ein System, wo du Noten bekommst und sagst, okay, und wenn du jetzt eine Riesennote bekommen hast, ich mache mal ein Beispiel, aber in der Bild-Zeitung oder in welcher Zeitung auch immer steht drin, wirst du mit Tomaten abgebildet, dann ist man relativ schnell bei der Sache, dass man sagt, naja, die haben keine Ahnung. Aber man muss sich trotzdem, und das war damals eben nicht so, ich habe mich damals halt nicht damit beschäftigt und ich dachte, meine, die haben halt keine Ahnung und ich lag ja richtig, was wollen die eigentlich von mir? Aber ich habe halt vergessen, was ich für eine Wirkung nach außen habe. Also wie trittst du auf? Wie begegnest du Menschen? Warum wird man bei den klarsten Sachen nicht akzeptiert von Menschen? Und das gibt es ja auch in Unternehmen. Da gibt es Leute, die treffen richtige Entscheidungen, aber sie haben wenig Akzeptanz. Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie gehe ich mit Leuten um, wie transparent bin ich, wie kommunikativ bin ich, wie hole ich sie ab, wie bin ich, wenn ich gestresst bin. Das schaffen auch ganz viele, also die sind sich ja teilweise gar nicht bewusst, wie sie auftreten, wenn sie unter Druck geraten, unter Stress geraten. Also diese kognitive Überlastung, die führt halt sehr häufig dazu, dass man bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legt, die mehr als bedenklich sind. Und das war bei mir halt der Fall und ich war... Also ich habe da Bilder von mir gesehen, teilweise da dachte ich mir, ich war selber erschrocken, wie ich mit Menschen umgehe.
Ja. Angst gehabt vor dir selber.
Angst vor mir selber, genau, Angst vor mir selber. Aber das hat dann schon auch zum Nachdenken geführt, insofern, dass man sich dann überlegt hat, warum bin ich so? Also
lass uns da, bevor wir da reingehen, weil das ist für mich ein sehr spannender Punkt, vielleicht noch einen Schritt davor.
Ja.
Du hattest ja irgendwann wie so das Ergebnis, stelle ich mir das vor, bekomme das irgendwie per Mail, per Info, wie hast du das erfahren?
Ja, das ist, steht halt in der Zeitung.
Ja, steht in der Zeitung. Also stell ich mir das schöner Moment auf, schöner Start in den Tag. Ja. Hattest du davor das schon geahnt oder kam das wie so eine Wand, wo du dachtest, boah, das ist jetzt irgendwie nicht so geil?
Also ich hatte schon in der Saison sehr viele Spiele oder auch Situationen, wo Diskussionen wahnsinnig viele Diskussionen es gab, um meine Person vor allem. Die Einzelentscheidungen an sich, ich meine, du musst ja so sehen, also so ein Fußballspiel, dass da mal ein Elfmeter falsch gepfiffen wird, früher ohne Videoassistenten auch noch, das ist ja, wirklich? Das ist ja, sondern sag mal, das ist halt ein Teil des Jobs.
Ja, ja.
Es gehört halt einfach dazu. Aber diese Vehemenz oder diese Wucht an Ablehnung, die ich dann schon erfahren habe während der Saison, die hat mich schon an der einen oder anderen Stelle immer zum Nachdenken gebracht, aber ich hatte keine Lösung.
Ja.
Und, sondern ich habe immer mir gedacht, die anderen sind's. Also die haben keine Ahnung. Ja. Es passt doch. Also manche reden ja vom Geisterfahrer. Also ich dachte mir halt, es sind mehrere.
Ja.
Und dabei war ich vielleicht der Geisterfahrer, wie ich halt Menschen behandelt habe am Ende des Tages, weil die Leute merken sich ja überhaupt nicht, ob du ein Schiedsrichter bist mit einem, also keine Ahnung, internationalen Renommee und hast alles Mögliche gepfiffen etc., sondern die wollen ja in dem Moment, du vermittelst ja den Menschen irgendein Gefühl. Und dieses Gefühl, was ich vermittelt habe, war halt überwiegend negativ. Und das war dann schon ein harter Aufschlag letztendlich für mich. Aber das braucht es eben manchmal.
Wie ging es dann weiter? Also ich nehme jetzt mal den Tag, kommt rein.
Ja.
Was weißt du noch, was für ein Tag es war?
Ich weiß es nicht mehr genau, was es für ein Tag war, aber ich weiß nur, dass ich tatsächlich den Kicker aufgeschlagen habe.
Ja.
Das war das Sportmagazin und dann siehst du da das Ranking, denkst du dir, boah.
Hast wahrscheinlich oben geschaut bei den beliebtesten, da war
es erstmal nicht.
Also, und dann, aber wie bist du damit umgegangen? Was war der Schritt? Was hat dir heute geholfen?
Erstmal, du machst ja so ein Gefühl, alle möglichen Gefühle durch. Ne?
Ja.
Also erstens denkst du dir, so typisch, ja, so ein Magazin, Sportmagazin, die haben eh keine Ahnung. Und dann guckst du halt schon, okay, das waren die Spieler, die das gewählt haben. Ne? Also dann machst du dir Gedanken, sagst dir, okay, die Spieler, naja, gut, du hattest jetzt so ein paar schwierige Spiele und die liefen nicht so gut. Da kann es schon mal sein, dass du so ein paar Wählerstimmen eingesammelt hast, die gegen dich sind. Aber mit der Zeit wird ja dann auch so Argumente finden, warum die keine Ahnung haben sollten, wird dann schon so, okay, vielleicht ist ja irgendwas dran. Also irgendwas muss ja dann sein. Dann kommt natürlich Wut. Dann kommt überhaupt die Frage, warum wählen die eigentlich den schlechtesten Schiedsrichter? Also das musst du dir auch mal überlegen. Also man wählt ja, also was ist das für eine Wahl, denkst du dir dann manchmal? So, und so ging das halt immer weiter und irgendwann kam aber relativ schnell bei mir und es kommt eigentlich ganz schnell, dass ich dann sage, okay, was ist mein Beitrag? Mhm. Und als das dann gekommen ist, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss ja irgendwie damit, also ich muss ja irgendwas gemacht haben, dass Menschen so über mich denken. Und ich meine, es war 2011, da fange ich dann schon, dann habe ich relativ schnell damit angefangen, bei mir anzufangen, wirklich bei mir zu suchen, wie wirke ich, warum wirke ich so. Ich habe dann zu der Zeit auch Jens Korsen kennengelernt, das ist ein ganz renommierter Psychologe, der mittlerweile 83 ist. Wir sind ganz eng verbunden, auch freundschaftlich, und ich habe seine ganzen Bücher wirklich inhaliert, und der Selbstentwickler, das ist sein Standardwerk. Und ich wollte einfach gucken, was ist so mein Beitrag? Warum ist das so alles passiert? Und da bin ich immer tiefer rein in alles Mögliche, habe alles angeguckt, jeden Stein tatsächlich umgedreht, weil ich mir gesagt habe, okay, wenn es nicht die fachliche Kompetenz ist, weil das war das auch eines der ersten Schritte, was ich gemacht habe, ich habe ganz nüchtern die Kennzahlen angeguckt. Mhm. Bei uns ist ja alles transparent.
Fehlentscheidung.
Du kannst ja angucken, wie viele Fehler hast du gemacht. Mhm. Du hast ja alles transparent mittlerweile in den Spielleitungen. Das heißt, du siehst, und da war ich aber gar nicht so schlecht. Also ich war irgendwo im Mittelfeld, also nach den offiziellen Bewertungen etc. war alles grundsätzlich okay. Jetzt hätte man sagen können, es passt doch alles. Ne? Also ich bin irgendwo im Mittelfeld. Gut, das war meine zweite Saison. Da kannst du sagen, da kann man sich noch entwickeln.
Lernt mal, ja.
Aber das Erschreckende war, die fachliche Kompetenz, die war das gar nicht. Und ich meine, es gibt ja auch Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, dass wenn man in die totale Spitze möchte, auch im Führungskontext, dass halt eine gewisse emotionale Intelligenz absolut notwendig ist. Ich glaube, das ist sogar die Goldsmith-Leiter. Und wenn du dich damit halt nicht beschäftigst mit solchen Faktoren, dann passiert eins, dann kannst du noch so viele richtige Entscheidungen treffen, die Leute akzeptieren dich einfach nicht. Und das ist natürlich richtig schrecklich, wenn du als Schiedsrichter, aber auch als Führungskraft zwar richtige Entscheidungen triffst, aber um dich rum trotzdem das Chaos herrscht, weil Leute dich nicht akzeptieren. Und das hat mich eben dazu dann bewegt, dass ich angefangen habe, mit Wissenschaftlern mich auseinanderzusetzen, mich persönlich mit Körpersprachenexperten, mit Verhaltensforschern, Hirnforschern, wirklich all diese Themen für mich im 1:1 teilweise mit solchen Experten in Austausch zu gehen, um einfach aus einer anderen Perspektive Impulse zu bekommen für meinen Job auf dem Fußballfeld.
Also du hast es quasi adaptiert. Gab es auch trotzdem auch jemand aus dem Schiedsrichterbereich oder waren es hauptsächlich extern?
Nee. Also es gibt auch aus dem Schiedsrichterbereich natürlich Leute, die dann, also hauptsächlich habe ich mir da einen sehr guten Freund, der in der Türkei Spiele geleitet hat, der Bülent Yıldırım, der hat früher Spiele in der Türkei geleitet. Und du musst dir vorstellen, in der Türkei Spiele zu leiten ist nochmal...
Bisschen impulsiver.
Das ist, also Fußball ist ja generell impulsiv, aber wenn du da Türkei-Spiele leitest, da musst du wirklich die Kunst des Führens beherrschen,
ja.
Weil die Emotionalität ist brutal. Ja. Also das sind nicht nur die Fans, sondern auch die Reaktion der Spieler ist enorm. Und ich habe mich wirklich, ich war mit dem dann auf Mallorca, wir haben uns dann hingesetzt und haben uns die ganz zentralen Situationen angeguckt. Und der hat mir dann genau gezeigt, er hat gesagt, Junge, wenn das so eine klare gelbe Karte ist, und dann rennst du dahin wie so ein von der Tarantel gestochener Irrer und dann erschlägst du den auch noch fast mit deiner gelben Karte. Was erzielst du da für eine Wirkung? Also jeder hat es im Stadion gesehen, dass das eine klare gelbe Karte ist. Genau, du hättest auch ganz einfach da, was machst du da? Und da ist mir eigentlich ganz viel bewusst geworden, aber auch in der Führungswelt da draußen gibt es ja Leute, Menschen machen Fehler, das ist halt so. So, und dann gibt es Leute, die, dann weiß der Mitarbeitende schon, dass er einen Fehler gemacht hat und dann hauen da Leute immer noch drauf und das war furchtbar. Also es war auch eine ganz furchtbare ganz furchtbare Momente für mich, dann sowas gespiegelt zu bekommen. Ne? Wenn du das dann so realisierst, wie gehst du eigentlich mit Leuten um? Was machst du da eigentlich? Weil zu Hause war ich ja auch nicht so. Ich habe ja meine Kinder auch nicht so behandelt. Hm. Und dann denkst du dir, okay, was macht man jetzt? Und weil da ist das Thema, kognitiv denken ja ganz viele Leute, ah ja, okay, ich muss jetzt nur ein bisschen anders sein und respektvoller und dann wird das ja wieder. Mhm. Das Problem ist, das reine Lesen und das Erkennen, das ist also das eine, aber wie setzt du das in die Tat oder wirklich, wie kommst du da ins Tun? Ja?
Was ist auch die Haltung dahinter?
Was ist auch die Haltung dahinter? Und das ist so ein ganz schreckliches Phänomen, finde ich, auch in der Berufswelt. Da gibt es Leute, die reden was von Respekt und Wertschätzung, aber die verhalten sich, da denkst du dir, ja okay, aber dein Verhalten passt jetzt nicht ganz dazu zu dem, was du gerade sagst. Und das ist halt natürlich ein Prozess, da musst du arbeiten. Ne? Also da musst du an dir arbeiten und das waren für mich ganz konkrete Sachen, wirklich. Ich habe mir dann jeden Abend überlegt, wie warst du heute eigentlich zu den Menschen? Hm. Und ich habe mir selber Noten gegeben. Ja. An welchen Stellen warst du so und wie warst du da und wie warst du da und wie und irgendwann wird das eben, geht es in Fleisch und Blut über, dass es nicht aufgesetzt ist, sondern ich gehe auf den Platz, weil ich Spaß habe und wirklich mit Menschen interagieren will, mit die Jungs, die Spieler, die dort agieren. Ich habe da Freude, mit denen mich auszutauschen und mir ist es auch bewusst, dass Spieler vielleicht auch mal emotionalisiert sind und auch mal was sagen und dass sie auch mal dagegen sind. Aber was ich halt dann gelernt habe, und das ist eigentlich so diese Essenz aus all den Sachen, dass man total klar in der Sache sein muss, aber den Menschen herzlich und vernünftig behandelt.
Ja. Kurze Anekdote, eine Führungskraft hat zwei Seiten, eine Schwert- und eine Herzseite.
Okay.
Die darf auf der einen Seite die Klarheit haben und auf der anderen Seite die Empathie.
Ja.
Und häufig ist eine Seite zu stark ausgeprägt.
Ja,
genau. Also entweder ist man zu empathisch, lässt zu viel durchgehen oder hat die zu Härte, was ja häufig auch mit Familie etc. zu tun hat.
Genau.
Aber das ist also sehr spannend. Ich würde vielleicht gerne da noch mehr in die Ausnahme. Ich interessiere aber irgendwie eins. Ich stelle mir so vor, dass ja sehr erstmal selbstreflektiert im Wachstum, da hattest du ja wahrscheinlich, weil du gesagt hast, du hast es schon fast immer so gesehen, wurdest ja von irgendjemand vermutlich so geprägt. Oder hattest du ja irgendwie einen Mentor? Oder waren das deine Eltern? Oder war das dein Umfeld? Also wenn man den Dennis davor sieht, was hat dich zu der Person gemacht, die da so selbstreflektiert
hat? Also ich würde schon sagen, dass ich sehr geprägt worden bin durch Jens Korsen, also der Psychologe, der letztendlich schon diese Botschaft ja auch vermittelt, dass man in der Sache klar, aber den Menschen halt herzlich und vernünftig behandeln oder empathisch behandeln kann. Hm. Das ist ja jetzt so eine Zusammenfassung, aber letztendlich hat er mit seinen so klaren und greifbaren Beispielen auch mir dazu geholfen, dass ich einfach auch dieses Mindset dann langfristig oder auch diese innere Haltung letztendlich aufbauen konnte. Hm. Weil am Ende ist es eine Haltungssache. Hm. Was denke ich über Menschen? Wie will ich mit Menschen umgehen? Und wie lasse ich auch mit mir umgehen? Und ganz viele Leute denken ja dann immer, ja, das macht der, um beliebt zu sein. Also das ist ja das, was du gerade sehr schön sagst mit dem Schwert. Es gibt ja eben Leute, die sehr empathisch sind. Die machen das dann natürlich, um sehr viel Nähe und Zuspruch vielleicht zu erfahren, sind aber dann nicht klar genug. Und bei uns, wenn du als Schiedsrichter nicht klar genug bist, dann gleich entgleitet dir ja so ein Spiel.
Ja.
Aber das ist in der Firma auch so. Dann entgleitet dir halt eben ein Team. Mhm. Und nichts anderes ist es bei mir eben auch. Und bei mir war es aber so, dass ich, das liegt natürlich auch an meiner Größe, 1,97 Meter. Ich bin natürlich recht groß, habe ziemlich viele Falten, damals auch schon. Und dann wirklich halt sehr massiv. Ja. Deswegen nennen mich ja auch manche Freunde anatolischer Faltenhund. Aber das ist dann halt das Phänomen, wenn man so aussieht manchmal. Aber tatsächlich ist es so, du musst dir halt deiner Wirkung bewusst sein, aber gleichzeitig, ich habe halt ehrlicherweise so ein Helfersyndrom. Ich will Menschen helfen, ich will mit Menschen eine Verbundenheit spüren. Begegnungen letztendlich sind das, was am Ende ja das Leben ja schön macht. Und das gilt für mich auf dem Fußballfeld, das gilt außerhalb vom Fußballfeld. Und das ist nicht nur ein Job für mich, auf dem Platz zu stehen, sondern eben, das ist eine große Leidenschaft. Und das leben zu dürfen, Freude zu haben, aber gleichzeitig auch mal Ablehnung zu erfahren. Und da hilft mir halt immer wieder auch dieser Satz von Jens Korsen, der sagte, es gehört eben dazu. Es ist ein Teil, wenn du Schiedsrichter bist, dann gibt es Menschen, die dagegen sind. Und bei uns ist es mathematisch ableitbar, mindestens 50% sind gegen uns.
Ja.
Das ist relativ einfach.
finde ich sehr spannend, also darüber gezogen und vielleicht nochmal reinzuleben, wo das herkam. Hattest du denn für dich da reingelesen, reingearbeitet oder hattest du auch so ein paar Leute, mit denen du gemeinsam in dem Bereich gewachsen bist?
Also ich habe natürlich erstmal ganz viel reingelesen, also alles mir reingezogen, was es so gab damals. Und dann wirklich soweit, und du musst dir vorstellen, Jens Korsen war damals schon eine wahnsinnige Persönlichkeit und hat Top-CEOs beraten. Und ich war ein junger Schiedsrichter, der jetzt, sag ich mal, zwar in der Bundesliga war, aber ich...
Wie alt warst du?
2011. Lass mich mal überlegen, jetzt 2025, einfach minus 14. Minus 14, ne?
Ja. Genau.
Jetzt bin ich 47, naja, dann 37, 23, ja, 33.
Ja, 33.
33,
ja,
genau, Sinn, ja. 33. Also 33, Anfang 30, sage ich mal. Ja. Und wenn du mit Anfang 30 und was ich halt schon gemacht habe, ist, dass ich dann auch wirklich aktiv den Kontakt zu Jens Korsen gesucht habe.
Ja, schön.
Und zwar wollte ich mit dem, ich habe den, ich weiß es noch, wie so ein Kleinkind, ich habe dann irgendwann die Assistentin und dann die Nummer bekommen und so weiter. Und dann habe ich dem eine Nachricht geschrieben, so, ob das mal gehen würde, dass wir mal einen Kaffee trinken können. Ich bin Dennis Aytekin, ich bin Schiedsrichter, als Fußballschiedsrichter aktiv. Und dann ruft er mich plötzlich an. Sagt, Herr Aytekin, ich kenne Sie doch, ich schaue doch Fußball. Und dann war das halt so ein Icebreaker und dann haben wir uns sofort getroffen und das war einfach ein wunderbarer Austausch.
Schön.
Und es war keine klassische Beratung, sondern wirklich wie so Vater-Sohn, also ein Voneinander-Lernen, weil er dann wiederum inspiriert war von den Fußballbeispielen, also von dem, was auf dem Fußballfeld los ist, wie Spieler dann manchmal agieren, wenn sie in bestimmten Verhaltensmuster reinfallen und wie man sie da rausholt.
Vor allem jeder Spieler bringt ja auch seine Persönlichkeit. Man muss ja sagen, die meisten Fußballer, die sind ja auch von heute auf morgen auf einmal Fußballer geworden.
Genau.
Auch jetzt nicht alle studiert, mit ganz unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Absolut. Alle ihren Prägungen stelle ich mir trotzdem challenging vor.
Genau, ist sehr individuell und nicht nur das, was die Prägung anbelangt, sondern es ist ja auch so, wie geht's denen im Moment, dem Spieler? Weil ganz viele Leute vergessen eine Sache, dass sie, also wenn ein Stürmer die ganze Zeit trifft, dann hat der ein Selbstbewusstsein. Ich sag mal, das ist eine andere Liga. Aber wenn einer um seinen Vertrag kämpft, dann ist das, der ist im Überlebensmodus. Und das musst du, also das klingt dramatisch, Überlebensmodus, aber das ist für ihn, subjektiv ist es so, weil er halt Familie ernähren will oder wie auch immer seinen Lifestyle halten will oder was auch immer. Das ist ja jetzt ohne Wertung, sag ich mal, aber am Ende kämpft er um seinen Arbeitsplatz. Und das, also ich sehe das als meine Aufgabe an, auch da zu wissen, wie ist sein emotionaler Zustand.
Spannend.
Nicht, weil ich dann sage, okay, jetzt dem geht's so schlecht, jetzt mache ich die Augen zu, sondern wenn ich die Möglichkeit habe, ihn emotional abholen zu können, wir reden ja mit den Spielern auch im Spiel, wenn ich ihn abholen kann, wenn ich schon präventiv agieren kann, dass er nicht durchdreht, wenn irgendwas passiert, dann ist das meine Aufgabe als Schiedsrichter, als Führungskraft, das da eben mit einfließen zu lassen.
Ja.
Und ganz viele achten auf solche Sachen nicht.
Ja, also, ist auch sehr weit. Also ich vergleiche das mal mit dem Unternehmer. Wir sagen immer, eigentlich hat ein Unternehmer, sollte er sich nicht mal hart gesagt um die privaten Probleme eines Mitarbeiters kümmern, auch wenn das nicht geht, weil er bringt die trotzdem mit. Und deswegen vergleiche ich das da mal so ein bisschen trotzdem, diese Empathie zu haben und zu sagen, hey, ist zwar nicht meine Verantwortung, dass es dir gut geht, wenn ich dir aber die Hand geben kann in dem Prozess, dann hilft das weiter.
Ja, ich weiß nicht, von welcher Wissenschaftlerin ich das mal gehört habe. Es gibt ja auch unterschiedliche Formen der Empathie. Mhm. Also die eine, die, wo du dich reinziehen lässt, was nicht ganz so förderlich ist, und die andere, wo du einfach die Situation zwar erkennst, also die Situation auch wahrnimmst und die einzelnen Bedürfnisse wahrnimmst von der Person und dann auch gut einordnen kannst. Also sprich, du weißt, okay, da passiert, also irgendwie passt die Performance vielleicht gerade nicht in der Firma, aber du guckst dahinter, warum passt sie nicht, und kann man eine Brücke bauen, dass man diese Person wieder dorthin bringt, wo sie mal war. Also das ist, klar, ist jetzt als Schiedsrichter ist nicht meine Aufgabe, den Spieler sozusagen auf so einem Leistungslevel zu bringen, das machen die Trainer, aber ich glaube, in Entscheidungssituationen, wenn ich Entscheidungen treffe, die Menschen oder individuelle Personen betreffen, dann ist es schon von Vorteil zu wissen, in welchem emotionalen Zustand ist der gerade.
Ja, ich adaptiere das noch kurz einmal aus Unternehmertum und dann gehen wir zum Erfolgsweg, zum besten Schiedsrichter bei dir weiter fort. Wir haben gemerkt, es geht so ein bisschen über Übernahme von Verantwortung. Weil theoretisch du als Geschäftsführer verantwortest das Gesamtergebnis. Wenn du ein Feedback von Mitarbeitern bekommst, ist es, finde ich, so eine Kunst zu separieren, was von dem Feedback ist überhaupt meine Verantwortung und was bringst du von dir vielleicht schon mit, weil du zum Beispiel selber schon mehr Wertschätzung brauchst, einen Konflikt da schon hast oder ähnliches und das so ein bisschen zu separieren und für den Part, den du verantwortest, auch die Verantwortung zu übernehmen und von dem anderen auch zu sagen, ey, aber das ist dein Part. Das ist für mich immer so eine starke Führungskraft. Jetzt ging es bei dir weiter. Du hast dich da reingearbeitet, hast gelernt, verschiedene Personen im Austausch gehabt. Und was hat sich dann in der Praxis geändert? Also wie haben sich die Leute anders wahrgenommen und wie war dann der Weg zum, ich glaube, zwei- oder dreimal besten Schiedsrichter?
Also dieser Begriff bester Schiedsrichter, das ist, ich mag das immer nicht. Das
mir geht es um den
Transformationsschiri. Genau, ja, klar. Also ich wurde dann dreimal zum Schiri des Jahres gewählt. Ja. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Also diese Wahlen ist das eine, aber die Art, wie Menschen dann einem begegnen, daran siehst du ja. Also weil der Titel alleine reicht dir nicht, wenn Menschen, die sich dann denken, wenn du dich umdrehst, Gott sei Dank ist der weg.
Ja.
Weil die Titel alleine sind es nicht, sondern die Art, wie Menschen dann sich verhalten. Und da merke ich halt, also klar, ich habe dann diesen Weg dann gemacht und meine Spiele geleitet und während den Spielen habe ich eigentlich ganz einfache Sachen und einfache Elemente in meine Spielleitung eingebaut. Ich habe angefangen, ganz banal meine Entscheidungen ein bisschen zu erklären, individuell zu erklären, also überlegt, wer steht vor mir, wer braucht wie viele Informationen, in welcher Tiefe. Also einfach diese unterschiedlichen Persönlichkeitstypen, die es ja da auch gibt, wie in der Firma auch. Man gibt es ja genügend Persönlichkeitsanalysen. Nichts anderes ist auf dem Fußballfeld. Auch da so ein bisschen tiefer reinzugucken. Dann so der zweite Baustein war schon auch, dass ich angefangen habe, auch die Entscheidungen kommunikativ vorzubereiten. Also wenn du eine schwierige Entscheidung triffst, zu überlegen, wer leidet eigentlich unter meiner Entscheidung? Also diese Frage dir zu stellen und wie kriegst du diese Leute an Bord? Wie kriegst du das abgeholt? Ja, wie kriegst du sie abgeholt? Und proaktiv schon transparente Kommunikation. Und da hast du ja viele Möglichkeiten, auch in so einer Drucksituation, dass du proaktiv und transparent kommunizieren kannst. Und dann schon sich die Frage zu stellen, und das ist der schwierigste Punkt, welche Werte habe ich eigentlich selber? Und lebe ich diese Werte wirklich auch in meiner Funktion? Und das ist so die Königsdisziplin, die eigenen Werte dann in diese Rolle einzubringen. Also viele Firmen reden ja von unterschiedlichen Firmenwerten, aber das ist ja, reden ist so das eine, aber dann das wirklich dann auch zu leben, das ist so die ganz große Kunst. Und da habe ich wirklich, also ich ertrage es zum Beispiel überhaupt nicht, wenn Menschen da um mich rum weinen oder traurig sind. Also Empathie ist bei mir schon massiv ausgeprägt. Also es ist wirklich, auch wenn ich nicht diesen Eindruck mache, manchmal, wenn du mit 1,97 da vor den Leuten stehst, dann haben die ja manchmal Angst. Aber ich, also wenn jemand da so traurig ist, das ertrage ich sehr schwer. Und da zu überlegen, wie kannst du eben trotzdem empathisch sein auf dem Platz, aber die Klarheit nicht verlieren. Weil wenn du die verlierst, dann hast du als Schiedsrichter halt ein Problem. Und das hast du auch als Führungskraft. Und das war dann letztendlich schon so ein Weg für mich, wo ich einfach ganz viel Selbstreflexion, ganz hart auch mit sich selbst ins Gericht zu gehen und zu sagen, okay, wie habe ich mich heute in der und der Situation verhalten, Situationen anschauen, was habe ich in dem Moment gefühlt, als mich ein Spieler quasi getriggert oder sag ich mal, mich aus der Haut fahren lassen hat. Das ist ja nicht so, dass du den Schalter umlegst und dann ist es plötzlich so, dass du dich, dass wenn einer was sagt, dass du das nicht als persönlichen Angriff wertest. Weil das, also Hauptübel war ja bei mir, dass jede Reaktion von einem Spieler habe ich als persönlichen Angriff auf meine Person wahrgenommen. Da gibt es ja auch in der Firma ganz viele Leute, wo du einen Satz oder ein Wort sagst, die gehen sofort an die Decke. Und dieses Thema halt, an solchen Themen zu arbeiten, zu gucken, was hat mich dazu, also was hat dazu geführt, dass ich so reagiert habe? Und irgendwann habe ich dann den Kontext geändert. Also ich habe zum Beispiel eine Sache, die ich immer mache, ist, ist ja nicht so, dass ich jetzt immer durch das Spiel laufe und mich keiner emotional jetzt triggert oder sowas. Das passiert ja trotzdem noch.
Ja.
Aber ich bin halt viel schneller im Bewusstsein. Also ich bin sofort relativ schnell wieder zurück, raus aus diesem automatischen Denken und Handeln, sondern tatsächlich im Bewussten. Und was ich mittlerweile sehr häufig mache, ist, ich ändere immer den Kontext. Wenn ein Spieler heute was gegen meine Entscheidung sagt, dann denke ich mir nicht, mein, das ist jetzt so ein nerviger Spieler, der mich jetzt irgendwie angehen will, sondern ich denke mir immer, das ist ein Ratsuchender. Mhm. Also wenn du so ein, wirklich, wenn du so dir vorstellst, es ist ein Ratsuchender, dann willst du dem helfen. Also, und dann bist du total ausbalanciert, dann bist du nicht aggressiv. Und das ist so, wie gesagt, da gibt es so unterschiedliche Möglichkeiten oder Methoden, die ich dann versuche für mich, um mein Hirn sozusagen zu überlisten. Das ist ja die Kunst.
Wir nennen das immer, Randolf und ich nennen das immer Trainer. Ja. Also, immer wenn es auch einen Mitarbeiter gibt, der besonders herausfordernd ist zu führen, als quasi der Trainer, um so die positive Assoziation auszuschließen.
Der Jens Korsen nennt es ja immer, es ist eine Trainingseinheit.
Ja.
Und okay. wenn du das, also noch cooler ist es ja eigentlich im privaten Umfeld.
Ja.
Da ist es ja noch schwieriger. Also Leute, die jetzt Kinder haben, die wissen mit Sicherheit, was ich meine. Also die eigenen Kinder, die provozieren ja manchmal einen unglaublich, vor allem wenn sie in der Pubertät sind. Und der Korsen hat mir dann auch gesagt, sieh es doch als eine Trainingseinheit. Hm. Es ist eine Trainingseinheit, du wirst in Resilienz trainiert. Yeah. Und das ist ja am Ende.
Genau.
Und es, also, so ist es ja auch in der Firma. Also unbezahlte Trainingseinheit, richtig.
Sehr gut, genau. Sehr schön. Ging es weiter, dann wurdest du immer besser, kamst mit den Leuten besser zurecht. Ich finde das unglaublich und ich habe da so einen großen Respekt vor euch Schiedsrichter, wie schnell ihr Entscheidungen treffen müsst.
Ja.
Also wenn ich überlege, schnelle Entscheidung ist meiner Ansicht immer eine gute Eigenschaft zu haben, aber schnell gibt es einen Unterschied zwischen ich habe 3 Sekunden oder halt schnell ist bei anderen, ich habe 2 Stunden.
Ja.
Was hat dir geholfen, so enorm schnelle Entscheidungen zu treffen?
Ja, also es, auch da, man kommt da rein, man lernt es natürlich, aber eine Sache, die unglaublich wichtig ist und so, das kann man immer und immer wieder nur strapazieren, ist das Thema der Vorbereitung.
Mhm.
Also wir sind ja wahnsinnig gut vorbereitet auf diese Spiele. Also das heißt, wir wissen in der Regel, wie spielen sie, was für Taktiken, welche, wie ist das System, wie ist der einzelne Spieler, wie agieren sie, ist das ein Linksfuß oder ein Rechtsfuß, schießt er die Freistöße mit dem linken oder mit dem rechten, du musst dir vorstellen, wenn so eine Mauer dasteht, dann weißt du ja physikalisch, wenn der mit dem linken Bein schießt, dann kann ein Handspiel nur eben von mir aus gesehen links außen passieren. Also wir wissen ganz viele Sachen schon, wir erwarten schon ganz viel, wir sind immer einen Schritt voraus. Wir versuchen natürlich auch bestimmte bekannte Muster zu ermitteln. Also am Ende, wenn man da in die Entscheidungsforschung guckt, da reden ja die Entscheidungsforscher von Heuristiken. Also wir suchen nach Mustern, um die komplexe Entscheidung einfacher zu gestalten.
Mhm.
Die meisten Projekte in Unternehmen scheitern ja dann, wenn du zu viele Informationen hast und in den entscheidenden Momenten fokussieren sich Leute auf die falsche Information. Und das, was wir machen, also wir haben ja auch genau dieses Problem, wir machen ja dann Fehler, wenn wir uns auf die falsche Information fokussieren. Also suchen wir nach dem stärksten, nach dieser stärksten Information, also eine bewusste Reduktion auf eben diese Heuristiken, aber am Ende ist es eine Faustformel, könnte man sagen. Also wenn man so einen Vergleich machen möchte in der Berufswelt, ist es so, wie wenn, gibt es ja viele Manager, die haben nur 2, 3 Fragen, wenn sie jemanden einstellen.
Mhm.
Also in den USA gibt es ja einige, die auch so agieren. Und also da gibt es so ein paar Faktoren, die ganz entscheidend sind und so agieren wir letztendlich ja auch auf dem Fußballfeld in komplexen und in Entscheidungsmustern, die sehr von mangelnder Faktenlage geprägt sind.
Okay.
Das ist die Herausforderung, mangelnde Faktenlage.
Ja. Und wie kann ich mir das vorstellen, wie viel, wenn du zum Beispiel so ein wichtiges Spiel hast, weißt du, hast auch mal ein DFB-Pokalfinale
gepfiffen,
wie viele Stunden bereitet man sich vor so ein Spiel?
Also es kommt darauf an, wenn man die Mannschaften kennt, dann ist es vielleicht mal eine Stunde.
Ja.
Wenn man die Mannschaft, wobei selbst wenn man sie kennt, manchmal ist ein Spieler verletzt, dann ändern sie das System oder der Trainer wechselt oder was auch immer, dann musst du ja dich auch immer neu vorbereiten. Aber wenn man jetzt, also international früher, da habe ich teilweise 2, 3 Stunden mich nur mit den Mannschaften beschäftigt, mit den, also ganz typisch die Sachen, die relevant für mich sind. Wie führen sie ihre Standardsituationen aus? Was machen sie, wenn sie den Ball erobern? Was machen sie, wenn sie den Ball verlieren? Wie agieren sie? Sind es lange Bälle, Kurzpass? Also sind ja alles Sachen. Warum? Weil wenn eine Mannschaft mit langen Bällen spielt, dann muss ich halt die Beine in die Hand nehmen, muss ein bisschen schneller laufen, als wenn sie mit Kurzpass. Also letztendlich Also ist das eine sehr, sehr große und detaillierte Vorbereitung. Du kannst natürlich auch auf die Spielertypen dich vorbereiten und so
weiter. Und du bist wahrscheinlich auch die ganze Zeit drin. Also wenn du jetzt sagst, eine Stunde, dann bist du ja. wahrscheinlich dein...
Ja, ja.
Nee, wir kennst, irgendwann kennt man...
Genau. Die, also wir, für die, ja, wir schauen ja auf Fußball, ne?
Ja, ja.
Es ist ja nicht so, dass wir jetzt uns denken, ach, was für ein Zufall, jetzt habe ich am Samstag und plötzlich... Also wir gucken ja auch unter der Woche Fußball und also letztendlich dominiert das natürlich das Leben, weil man die ganze Zeit damit sich auseinandersetzt.
Ja. Neben den schnellen Entscheidungen, was gibt es sonst noch für so ein, zwei, drei Themen, wo du sagst, das macht, also neben diesen ganzen Führungspersönlichkeiten, obwohl Entscheidungen treffen auch was mit Führung zu tun hat, aber was sind noch so ein, zwei Themen, wo eigentlich zwischen so ein bisschen fachlich und aber auch Führung ist, wo du als Schiedsrichter extrem gut sein musst, wo eigentlich eher auch ein Führungspart ist?
Also klar, das Thema der Kommunikationsfähigkeit. Also du musst halt in der Lage sein, variabel zu sein in deiner Kommunikation, wenn du da natürlich immer standardmäßig deine Floskeln abspulst und dann merken Leute, der ist aufgesetzt oder macht halt, erzählt immer das Gleiche in irgendeiner Form, sondern du musst halt gucken, wie kannst du den Leuten halt individuell begegnen, auch in der, also eine gewisse Kommunikationsstärke brauchst du halt auf jeden Fall. Du brauchst natürlich so eine wahnsinnig hohe Disziplin, weil das ist ja am Ende jeden Tag Training, auch wenn du, wenn man da jetzt keine große Lust vielleicht dazu hat, aber du musst dich ja selber antreiben, weil du musst dir vorstellen, in so einer Fußballmannschaft, du gehst halt hin, hast halt Fußballtraining, zusammen mit deinen Jungs und Kameraden, Mädels. Und bei uns ist es halt so, wir sind tendenziell eher Einzelkämpfer, ne? Also wir müssen ja wir trainieren halt dann jeden Tag alleine, mehr oder minder. Ganz selten haben wir dann auch mal, jetzt unter der Woche vor allem, dass mal ein Assistent zu mir, die wohnen ja alle, der eine wohnt 150 Kilometer weg, der nächste wohnt 250 Kilometer weg. Also da bist du jetzt nicht mal eben dahin gefahren und trainierst jetzt mal für 1,5 Stunden. Also das heißt, du brauchst halt einfach eine Disziplin, Sachen zu machen, auch wenn du es gerade nicht willst. Und das ist natürlich so eine Thematik. Und dann die ganz große Kunst halt, aber das habe ich dann erst später so gemerkt, wie schaffst du es wirklich auch, dich mental stabil zu halten? Also, dass du nicht jetzt... Da gibt es ja auch alle möglichen Themen. Also jetzt so ganz klassisch... Also ganz viele sagen ja dann autogenes Training etc., Yoga und so weiter. Also ich mache alle möglichen Sachen, die, wo es bei mir auch um das Thema geht, diese Gedanken so ein bisschen wegzubringen von Fußball oder von diesem Getriebensein. Da ist halt Musik zum Beispiel für mich, ich lege dann halt ein bisschen für mich selber auf,
Hat mich vorhin, kam Mitarbeiter, hey, weißt du, der Dennis ist DJ.
Ja, ich sag dir eins, ich werde ja ganz häufig als Speaker gebucht und was echt unglaublich ist, ich habe sehr häufig dann, ja, Herr Aytekin, können Sie dann, also im Nachgang haben wir eine Feier. Wir haben gesehen, Sie legen auch auf. Können wir Sie als DJ auch noch buchen? Aber muss man halt echt, ich muss da so ein bisschen das aufräumen, weil eigentlich, ich bin nicht nur, also ich bin nicht DJ öffentlich, sondern ich hatte halt ein, zwei Auftritte. Deswegen, weil ein sehr guter Freund und auch Bundesliga-Schiedsrichter Timo Gerach, der hatte ein Festival, da waren 5000 Leute da und dann kam ich irgendwie dazu, dass ich da eine halbe Stunde mal ein bisschen aufgelegt habe. Und dummerweise war halt die Bild-Zeitung da und es wurde dann abgedruckt.
Okay.
Dieser Schiri lässt, oder wie war das? Dieser Schiri lässt auch nach der Musik, also nicht nur nach der Pfeife tanzen, sondern auch nach der Musik oder so.
Okay.
Und dann war das halt so, naja.
Wir hatten gestern Sven Voet hier, der ist ja sehr gut mit dem DJ Khaled, vielleicht können wir da mal
eine
Kollaboration.
wäre
sicher gut. Okay, wir haben einen Generationenwandel. Wir hatten gestern die Aye Meyer da, die ist ja sehr stark im Gen-Z-Bereich unterwegs, coole Schweizer Unternehmerin. Merkt man da auch einen gewissen Generationenwandel im Fußball? Und wenn ja, wie? Und was heißt das für dich?
Ja, also was man merkt, die Jungs sind alle brutal selbstbewusst. Extrem, also ich finde sie total eloquent, selbstbewusst. Sie sind weiter. Also ich finde es unglaublich, wie manche Spieler, was die schon in dem Alter für eine Entwicklung haben. Das ist für mich faszinierend. Natürlich jetzt diese ganzen athletischen, also diese athletische Entwicklung ist auch unglaublich natürlich, aber das ist so, das ist natürlich auch, weil Trainingswissenschaft und Medizin einfach so weit, also schon so weit, dass es unglaublich ist, wie schnell die Spieler regenerieren und noch höher, weiter, schneller. Aber so insgesamt habe ich schon Mir macht es ja groß, also wirklich Spaß, wenn dann so ein 19, 20, 21-Jährige, also mein Sohn ist 18 und wenn ich mir das dann halt angucke, wie selbstbewusst die da schon sind und wie die schon mit einem diskutieren und auch wirklich Argumente austauschen und teilweise wirklich auf Augenhöhe, finde ich also mega. Also ich finde es cool. Natürlich muss man aufpassen, dass man jetzt auch bestimmte Leitplanken setzt. Also ich meine, das ist ja meine Aufgabe als Schiedsrichter zu sagen, pass auf, in dieser Leitplanke kannst du gerne dich bewegen und mich so und so behandeln. Weil respektloses Verhalten oder das lasse ich natürlich jetzt nicht durchgehen. Weil da geht es darum, die Leute müssen wissen, was kannst du mit dem machen? Bis wohin wo ist die Grenze? Und diese Klarheit brauchen Leute eben auf dem Fußballfeld, aber auch eben im Unternehmen.
Ja, ich denke, das passt ganz gut zu dem, was wir gestern so zum Thema Führung auch zur Generation, weil wir sind im Unternehmen eigentlich auch nicht anders. Die Leute sind nur anders aufgewachsen.
Ja.
Wir hatten mal so ein bisschen in den Zeiten, wo man aufgewachsen ist in den Generationen. Und da darf ich, ich sag mal, gewisse andere Leitplanken in anderen Bereichen bringen. Und zum Beispiel, wir merken, im Unternehmen geht es noch mehr darum, den Mensch mehr wirklich Führung auch zu bieten. Das ist wichtiger geworden, weil halt anderes Umfeld und auch andere Erlebnisse, die da sind. Sehr schön. Du warst unternehmerisch oder bist immer wieder unternehmerisch aktiv, auch parallel.
Ja.
Hast, glaube ich, auch schon zwei Unternehmen verkauft.
Ja.
Ist aus Langeweile entstanden oder aus Leidenschaft? Was war, oder wie kam das so nebenbei, in Anführungszeichen?
Ja, also ist ja so, zu der Zeit, wo ich natürlich noch angefangen habe als Schiedsrichter und dann in die Bundesliga kam, war es so, dass wir parallel fast alle noch gearbeitet haben. Und ich wollte immer unabhängig vom Fußball sein.
Mhm.
Also es sind ja so viele Herausforderungen, wie du kannst verletzt sein, du kannst mal eine schlechte Phase haben und dann kriegst du keine Spiele. Und wenn du abhängig bist finanziell natürlich vom Fußball, dann ist das schon eine große Herausforderung.
Ja.
Und deswegen habe ich dann irgendwann eben angefangen, wir haben dann mit einigen Freunden zusammen auch Online-Firmen aufgebaut, die dann auch also verkauft und jetzt bin ich immer noch unternehmerisch eben aktiv und tätig. Jetzt geht es immer mehr in so Richtung, natürlich dadurch, dass ich ganz viel mich mit Wissenschaft, aber auch mit Fußball beschäftige und dann diese ganzen Leadership-Inhalte eben teilweise als Speaker auf der Bühne, aber auch dann in unterschiedlichen Coaching-Formaten. Ich überlege halt, wie kann ich Leadership-Inhalte eben so vermitteln, dass Menschen dann ins Tun kommen und nicht nur das theoretische Wissen haben, sondern sich an den entscheidenden Momenten vielleicht an die Impulse erinnern. Und in dem Segment mache ich ziemlich viel. Und ich habe ja, das ist ja auch zum Beispiel eine Herausforderung jetzt für mich gewesen. Ich habe ja dieses Jahr vor 2 Monaten dann beschlossen, dass dieses Jahr meine letzte Saison wird. Also wir haben ja keine Altersgrenze mehr. Aber dieses bewusste Loslassen von etwas, was man liebt, das ist unglaublich. Das ist auch eine wahnsinnige...
Das ist eine neue Identität, die man sich auch ein bisschen schaffen darf, oder?
Absolut. Ja. Es ist so eine unglaubliche, auch für mich eine unglaubliche Reise und was ich lernen durfte, weil man plötzlich ganz bewusst sagt, okay, ich könnte irgendwie noch weitermachen, noch 1, 2, 3 Jahre oder wie viel auch immer. Aber jetzt bin ich 47, ich werde 48 dann nächstes Jahr, wenn die Saison dann vorbei ist. Und es gibt eben mehr als nur Fußball. Und jetzt kann man sagen, aber wie kann man denn aufhören? Das ist doch Wahnsinn und das ist doch deine Leidenschaft. Aber ich habe halt festgestellt, und das ist so, was auch ein ganz großer Schmerz zum Beispiel in mir ist, dass ich natürlich durch dieses Fußball getrieben sein und immer weiter und immer höher und da noch was und da noch was, du schaffst dann halt manchmal eins nicht, dass du die Menschen, die um dich rum so wertvoll sind, die Familie, Kinder, Freunde, du vernachlässigst die halt, weil du zwar was machst, was totale Leidenschaft ist, aber auf der anderen Seite vergisst du vielleicht diese Säulen oder du pflegst halt diese Säulen dann nicht so, wie man sie hätte pflegen sollen. Und das sind so schon Momente, wo ich merke, also mit der Tochter habe ich eben nicht so zum Beispiel eine gute Verbindung, wie ich sie mir vielleicht wünschen würde, ja. Und das ist dann der Preis, ne? Und den Preis, man zahlt einen hohen Preis für manche Bereiche und das sehen Leute nicht. Und dieses Bewusstsein auch bei Menschen zu schaffen, die jung sind jetzt und sagen, okay, man muss wirklich auch, man darf auch gerne alles tun für den Erfolg und für das Weiterkommen. Aber wenn du halt dein ganzes Leben auf eine Säule setzt und diese Säule anfängt zu bröckeln, dann bricht alles auseinander. Und ich habe Gott sei Dank eben das noch so rechtzeitig, diese weiteren Säulen im Leben. Und die eine Säule war eben die Firmen, die Selbstständigkeit, das Unternehmertum. Die andere Säule, das Schiedsrichter-Dasein, die Schiedsrichterei, Familie, Freunde. Also es gibt so viele unterschiedliche Elemente im Leben. Und da war das eben jetzt für mich meine Herausforderung zu sagen, ich möchte jetzt selbstbestimmt sagen, ich mache das, ich bringe das jetzt sauber zu Ende, diese Saison. Und dann widme ich mich anderen Sachen, anderen Projekten und auch da mit großer Leidenschaft und in der Hoffnung, dass man dann eigentlich aus den Fehlern, die man selber gemacht hat, dass andere Menschen schneller lernen. Das ist eigentlich das, was man, weil es geht nicht darum, niemand interessiert sich, was man, also diese Titel und sonst was und so weiter, das interessiert am Ende gar keinen, sondern es ist, wenn ich auf mein Leben, also wenn ich jetzt auf die Schiedsrichterkarriere zurückschaue, was ich insgesamt auch auf das Leben und auf das Unternehmertum, was ich schon alles für Fehler gemacht habe. Und daraus kann man das meiste, glaube ich, lernen und den Menschen weitergeben und weniger dieses, mach das so und ich bin der Superstar oder sonst was, das interessiert eh keinen.
Das stimmt und ich glaube, das machst du auf eine sehr besondere Art und Weise. Ich hatte dich gestern, also du sprichst ja heute auch ganz offen, Top-Arbeitgeber-Kongress, hatte dich schon angekündigt und habe gesagt, wir hatten schon viele Personen auf der Bühne. Dirk Nowitzki, Uli Hoeneß, Bastian Schweinsteiger, Michael Ballack auf den Dennis freue ich mich besonders,
ja.
Weil ich das sehr schätze, auch genau diese offene Art, weil das macht für mich auch einen starken Geschäftsführer aus, der auch diese reflektierte, egolose Art und Weise hat, aber trotzdem mit der Passion der Leidenschaft sein und eben seine Vision voranzubringen.
Ja.
Du hast ja viele Sportler kennengelernt und ich glaube, die lernt man auch auf eine gewisse Art und Weise immer gut kennen, wenn man sie immer wieder sieht.
Ja.
Auch viele Trainer,
viele
Persönlichkeiten und ich finde, es gibt im Fußball auch viele Leute, die, also ich hatte ja das Glück, im Jugendfußball mal so ein paar Jahre mit Joshua Kimmich zum Beispiel zusammenzuspielen, den ich sehr besonders auch als Person finde.
Ja.
Hast du so einen Trainer, einen Sportler, den du sagst, es sind wahrscheinlich viele,
aber
so ein Trainer, ein Sportler, wo du sagst, die haben mich als Persönlichkeit, nicht vom Sport,
also
ich frage jetzt nicht Ronaldo oder Messi, sondern von der Persönlichkeit besonders beeindruckt.
Ja, also wenn wir jetzt in Deutschland gucken, ist aus meiner Sicht so ein Christian Streich, ist wirklich eine außergewöhnliche Persönlichkeit, weil ich seine Leidenschaft und diese positive Verrücktheit für den Fußball, aber auch gleichzeitig außenrum, die gesellschaftliche Verantwortung, auch die Themen, die er adressiert, an die Werte, die er eben auch lebt, aber auch eben auch in der Öffentlichkeit offensiv kundtut, finde ich bemerkenswert. Und es war immer ein, er hat ja dann aufgehört, auch selber dann irgendwann und es war immer ein wunderbarer Austausch in den Spielen, auch wenn man mal in der Sache zwar diskutiert hat, aber es war immer. Danach hat man sich immer die Hand gegeben und wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann habe ich gesagt, ich lag daneben und das fand er auch gut und wenn er dann mal drüber war, dann hat er was. Also es war immer bemerkenswert, ein toller Austausch. Aber wie du sagst, es gibt ganz viele tolle Persönlichkeiten im Fußball, die auch in einer Vorbildfunktion dann da draußen unterwegs sind, die mich faszinieren und begeistern. Und
vielleicht noch eine Person so aus der Sportlerseite, wo du sagst, hey.
Aus der Sportlerseite? Also so als aktiver.
Oder auch aktiv, gerade nicht mehr aktiv, den du miterlebt hast.
Also ich meine, Thomas Müller kennt ja jeder natürlich, aber ich finde seine Lockerheit, die er ausstrahlt, aber auch wirklich dann auf dem Platz lebt, das hat was so von. Das ist so erfrischend für den Fußball auch. Ich meine, die Leute kennen ihn ja natürlich jetzt vom Fernsehenbild und bei mir ist es halt so, wenn ich, wenn man dann in der Interaktion mit ihm ist, dann ist es schon auch seine Art, seine lockere Art, die tut dem Fußball gut oder die hat ihm in der Bundesliga auch der Bundesliga gut getan. Jetzt macht das ja noch ein paar Jahre, glaube ich, bei den Whitecaps ist er jetzt mittlerweile, Vancouver Whitecaps. Aber nochmal, es ist jetzt eine persönliche, es gibt so viele. Ich meine, Mats Hummels, unglaubliche Persönlichkeit, ganz toller Austausch. Ich meine, Toni Kroos, das sind alles so unglaubliche Spielerpersönlichkeiten gewesen, mit denen man in irgendeiner Form dann interagiert hat. Und jetzt könnte man da, wie gesagt, noch ganz, ganz viele, wirklich eine große Latte an, aber jeder hat so seine eigene Persönlichkeit, und das finde ich so angenehm, dass man mit solchen Menschen dann eine Begegnung hat und dann jeder hat für sich eine Respekt, also man respektiert sich eben, jeder weiß, ich mache meinen Job und die machen ihren Job und die erwarten ja auch nicht von mir, dass ich jetzt nur, weil man jetzt einen besser kennt im Sinne von, man sich mit ihm länger unterhält oder austauscht, da erwartet ja keiner, dass ich dann sage, ey, da kriegst du einen Freistoß mehr. Oder kriegst du doch keine Gelbe, weil ich die jetzt mache. Und das finde ich so höchst angenehm, dass man merkt, das ist ein ehrlicher, vernünftiger Austausch und da ist nicht dahinter irgendwie, welchen Vorteil kann ich mir jetzt daraus ziehen. Und aber wie gesagt, wir haben ja auch vorhin über jüngere Spieler gesprochen und auch da gibt es so viele, wo ich sage, okay, das ist cool, dass man einfach so eine, ja, in dieser Fußballfamilie, ein Teil der Fußballfamilie geworden ist, auch als Schiedsrichter. Und das ist das, was rückblickend, wenn ich auf die Karriere gucke, ist, dass dieses Gefühl zu haben, ich bin ein Teil der Fußballfamilie. Und wenn Spieler jetzt teilweise in meine Kabine kommen, jetzt schon, weil sie wissen, dass ich aufhöre und nach dem Spiel, ich habe jetzt schon zweimal gehabt, wo sie dann kommen und sagen, hey, du kannst doch nicht aufhören.
Nee.
Dann ist es schon echt wirklich eine Wertschätzung und das überwiegt alles andere an irgendwelchen sonstigen Titeln, Bezeichnungen oder sonst was.
Dennis, ich finde das ein sehr schönes Schlusswort. Ich sage dir vielen lieben Dank. Wir werden auf jeden Fall noch zwei von deinen Büchern verlinken. Die sind sehr lesenswert. Die nehmen wir hier einmal mit dazu. Ich sage vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke. Ich glaube, du bist eine Inspiration für viele Führungskräfte und auch für viele zu sehen, dass Führung einfach ein Handwerkszeug ist, dass auf der einen Seite faktische Handwerkszeuge sind, ein Stück persönliche Entwicklung, ein Stück Umfeld, sodass man einfach für sich den richtigen Weg findet, den stimmigen Weg. Und ich sage riesen Dank, mir hat richtig viel Spaß gemacht und ich gebe dir noch das letzte Wort.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Felix. Ich habe ja immer relativ viele Einladungen zu Podcasts, aber ich mache relativ weniger und ich muss sagen, selten so ein angenehmes und gutes Gespräch gehabt, weil auch diese ganze Business-Perspektive. Und da merkt man halt auch bei dir, dass du in dieser Welt lebst, dass ihr dieses Thema Führung einfach mit einer gewissen Leidenschaft auch lebt und auch den Menschen irgendwie weiterhelfen wollt. Und das ist so für mich auch das, was das Entscheidende, dass man eben wirklich das, was man macht, mit großer Leidenschaft macht und das spürt man bei euch auch und deswegen danke für die Einladung.
Vielen Dank und wenn ihr Lust habt, dass wir noch mehr solche tollen Gäste hier haben, helft ihr uns, wenn ihr den Kanal abonniert, vielleicht nochmal weiterleitet an jemand, der den Dennis schon immer gefeiert hat und sagt, hey, das musst ihr mal anhören oder der irgendwas auch richtig blöd fand in dem Podcast, auch dann weiterleiten, ist auch in Ordnung. Oder wenn ihr eine Frage habt oder einen Podcast-Gast euch mal wünscht, auch das gerne teilen und dann sage ich mal, bis ganz, ganz bald und moin aus Hamburg.
Das war der Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Wenn du Personal strategisch und führungssystematisch aufstellen willst, dann bleib dran. Der Top-Arbeitgeber-Standard ist das neue Normal und du bestimmst, ob dein Unternehmen dazugehört.